Herzlich willkommen zu Talk und Tipps. Mein Name ist nicht Julius Eid, denn wir laufen hier mal in unterschiedliche Aufstellungen auf. Mein Name ist Alex Drücker. Julius hat leider heute keine Zeit aufzunehmen, deswegen habe ich mir einen anderen Co-Host eingeladen. Christian Bernhard ist der Experte an meiner Seite, der mit mir hier die Europameisterschaft, in dem Fall den zweiten Spieltag, besprechen wird. Wir besprechen die Spiele am Freitag und Samstag in Gruppe E, D und F. Also herzlich willkommen, Christian.
Ja, hallo Alex. Schön dabei zu sein.
Mal eine ungewohnte Konstellation, ne? Normalerweise macht immer Julius die Anmoderation und ich bin so sein Co-Host, aber in dem Fall ist Julius eben arbeitstechnisch rund um die EM tatsächlich verhindert. Und deswegen dürfen wir beide hier mal das besprechen, aber ist ja nicht dein erstes Mal bei Talk und Tipps, ne?
Nee, ist es nicht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass, klar können wir Julius nicht 1:1 ersetzen, aber wir versuchen übers mannschaftliche Kollektiv das aufzufangen.
Genau so machen wir es. Also ich habe schon anmoderiert, wir besprechen den zweiten Spieltag bei der Europameisterschaft. Es geht los am Freitag mit einem Spiel der Gruppe E. Das ist das Spiel Slowakei gegen die Ukraine. Ja, die Slowakei haben sich hinten raus noch, glaube ich, ganz okay aus der Affäre gezogen. Die Ukraine aber etwas weniger. Ja, die Ukraine haben 0:3 gegen die Rumänen verloren. Das war eine sehr, sehr überraschende, vor allem in der Höhe und in der Art und Weise, Niederlage, während die Slowakei selbst für eine Überraschung gesorgt haben. Sie haben die Belgier 1:0 geschlagen, mit auch wahrscheinlich ein bisschen Glück dabei, ne? Der VAR hat zweimal etwas nachgeholfen, unterm Strich also zwei Upsets, zwei Überraschungen, ein Sieger mit der Slowakei und ein überraschender unterlegene Mannschaft mit der Ukraine. Jetzt treffen sie beide aufeinander und ich glaube, der Druck, Christian, der liegt ganz gewaltig bei der Ukraine in dem Fall.
Ja, darüber müssen wir, glaube ich, gar nicht lang reden. Das ist klar, wie du sagst. Die Gruppe der Überraschungen bisher, würde ich sagen. Also mich haben beide Ergebnisse überrascht. Und ja, wie du sagst, die Ukraine aus einer Niederlage gegen den vermeintlichen Außenseiter und dann auch noch ein 0:3, das dürfen wir ja nicht vergessen. Es könnte ja am Ende womöglich noch beim Weiterkommen ja auch um die Tordifferenz gehen. Dementsprechend, ja, die Ukrainer sind massiv unter Druck, denn im Prinzip, glaube ich, müssen sie das Spiel fast gewinnen oder sollten sie es gewinnen, wenn wir auch noch mit einbeziehen, dass sie das letzte Jahr gegen die Belgier auch noch haben. Also ja, die Ukrainer müssen liefern in diesem Spiel.
Müssen liefern auf jeden Fall und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber vielleicht wissen es unsere Hörer. Ich war bei Rumänien, Ukraine ja tatsächlich im Stadion in München vor Ort, war ganz, ganz tolle Stimmung, auf rumänischer Seite natürlich und ich war nicht nur vom Ergebnis etwas überwältigt, in dem Fall aus rumänischer Sicht, sondern wirklich auch vom Auftreten der Ukraine enttäuscht. Ich hätte mir da wirklich einfach ja mehr erwartet. Sie waren irgendwie ja selbst überwältigt, überrascht, glaube ich, vom forschen Auftritt der Rumänen, vor allem in den Zweikämpfen, ne, dieser Biss, diese Laufstärke, diese Aufopferungsbereitschaft, die Rumänen hatten. Irgendwie konnte die Ukraine das nicht matchen. Also auch wirklich von der Intensität, das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Und normalerweise solltest du auch sagen, dass sie die routiniertere Mannschaft sind, die talentiertere Mannschaft mit besseren Fußballern, also dass sie zumindest den Ball besser laufen lassen. Auch davon fand ich irgendwie wenig. Also mit Ball die Ukraine, ja, ideenlos und teilweise einfach nicht gut gegen den Ball, von der Leidenschaft her, vom Kampfesgeist her war mir das zu wenig. Also in jeglicher Hinsicht musste die Ukraine jetzt mehr bringen in diesem Spiel. Und die Slowakei hat das gegen Belgien erstaunlich gut gemacht. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, ob die Ukraine da wirklich einen Zart zulegen kann in jeglicher Hinsicht, denn ich fand, das war wirklich ein beängstigender Auftritt.
Ja, bin ich bei dir. Ich würde sagen, der Riesenunterschied war das Energielevel beider Mannschaften. Also die Rumänen waren wirklich dann auch angepeitscht von der Stimmung. Also das war nicht zu vergleichen. Und dementsprechend, ja, bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich gegen die Slowakei machen. Vor allen Dingen dessen jetzt auch mit der Punktekonstellation. Ich bin mir ziemlich sicher, die Slowaken werden die Ukraine auch erstmal ein bisschen kommen lassen, weil die stehen mit 3 Punkten wunderbar da. Ich glaube, die werden am Ende auch mit 1 Punkt zufrieden. Mit 4 Punkten bist du ja so gut wie durch. Und was wir alle wissen, die Ukrainer tun sich schwer, wenn sie das Spiel machen müssen. Also die Ukrainer wären eigentlich gegen große Namen prädestiniert. Aber ich glaube nicht, dass ihnen die Slowaken den Gefallen tun werden, sozusagen selbst sehr aktiv zu werden. Also ich glaube, auf die Ukrainer wartet wieder ein Spiel, in dem sie einen tiefstehenden Gegner bespielen müssen. Und da müssen sie sich definitiv steigern.
Absolut. Und jetzt blicken wir mal kurz auf die Quoten, denn die Ukraine hat das erste Spiel verloren, die Slowakei das erste Spiel gewonnen. Nichtsdestotrotz ist die Ukraine auch in diesem Spiel wieder Favorit. Aber die Quoten gehen über die 2,0 hinaus. 2,10er-Quoten gibt es im Schnitt auf den Dreiwegsieg der Ukraine und 3,70er-Quoten auf die Slowakei. Also die Slowakei wieder der Außenseiter. Und bei diesen Quoten, Christian, stelle ich mir die Frage, ist das Value nicht so gut, dass man vielleicht erneut auf die Slowakei tippen sollte, wenn man sagt, die Ukraine hat im Ballbesitz vielleicht Schwierigkeiten, die Slowakei wird tief stehen, wird selber auf Konter setzen und der Ukraine fällt vielleicht wenig ein. Möglicherweise gibt's den zweiten Upset oder erwartest du eine gänzlich veränderte Ukraine, die ihrem Favoritenstatus dann vielleicht doch gerecht wird?
Also ich erwarte eben, wie gesagt, ein abwartendes Spiel aus Slowakien, definitiv. Deswegen, ich finde zum Beispiel interessant auch die unter 2,5 Tore, weil wir haben es ja schon angesprochen, die Ukrainer tun sich relativ schwer, was zu kreieren gegen einen stabilen Gegner. Die Slowaken, glaube ich, werden eben erstmal ein bisschen abwarten, weil für sie auch ein Remis sehr gut ist. Und da sind die unter 2,5, da ist man so um 1,73 rum, was ich gar nicht so verkehrt finde, denn wir haben gesehen, die Slowaken sind stabil, die Ukrainer logischerweise auch, aber sie müssen ein bisschen was machen, aber ich glaube nicht, dass sie eine Mannschaft sind, die wirklich so ein Spiel von Anfang an komplett an sich reißt. Deswegen, was ich auch noch interessant finde, wäre vielleicht so ein Remis nach 45 Minuten, also in der ersten Hälfte, dass sich beide Mannschaften erstmal ein bisschen anschauen, was so passiert. Wie gesagt, die Slowaken, glaube ich, wären auch mit einem Remis nach 90 zufrieden und die Ukrainer vielleicht dann irgendwann, dass die zweite Hälfte dann mal vielleicht ein bisschen mehr in die Offensive gehen und fürs Remis in der ersten Hälfte bekommen wir bis zu 2,13, also eine interessante Quote.
Ja, also da sind wir tatsächlich einer Meinung. Ich erwarte auch eine sehr defensive Slowakei und eine Ukraine, die wieder viel Ball haben wird. Ich glaube, sie hatten 70% Ballbesitz gegen die Rumänen, aber bis so auf die letzten 20 Minuten irgendwie kaum Ideen, kaum Durchschlagskraft. Möglicherweise sieht es ein bisschen anders oder ähnlich aus, vielleicht hinten raus ein bisschen anders, aber zumindest ja, die erste Dreiviertelstunde, die könnte mit möglicherweise wirklich auch dem 0-0 in die Kabinen gehen. Also wer zu Unentschieden auf zur Halbzeit tippt, kann immer auch das 0-0 nehmen. Auch wenn es selten bei dieser EM tatsächlich ein 0-0 zur Halbzeit gab, aber ja, vielleicht bei diesem Spiel. Und dann mal gucken, ob sich die Ukraine steigern kann, denn einen Dreier haben sie bitter nötig, ein paar Tore ja auch. Wir erwarten nicht so viel Tore. Jetzt gucken wir mal aufs zweite Spiel dieser Gruppe. Belgien gegen Rumänien. Das ist aber erst am Samstagabend, komischerweise. Aber wir bleiben in der Gruppe, damit wir es chronologisch besprechen können. Belgien, Rumänien. Erwarten wir da eher mehr Tore, eher weniger Tore? Erwarten wir wieder forsche Rumänen? Wie schlagen sich die Belgier? Das ist die Frage vor diesem Spiel.
Ja, viele Fragen. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen Ordnung reinkriegen. Also ich glaube, diese Energie, die die Rumänen gezeigt haben, ich glaube, die probieren die fortzuführen. Also ich schätze die Rumänien jetzt nicht so ein, dass die könnten ja vielleicht auch sagen, hey, wir haben jetzt auch 3 Punkte auf dem Konto, jetzt lass uns mal ein bisschen langsamer angehen. Ich glaube, dass die verstanden haben, das ist auch mit ihrem Publikum, dass das genau die Vorgehensweise ist, die sie weiterhin brauchen in dem Turnier. Und das war wirklich beeindruckend, fand ich, wie sie viele Spieler dann auch an den Strafraum bekommen haben, über außen, Mann, gefährliche 1-gegen-1-Spieler, Stanchu haben wir gesehen, sensationelles Füßchen, also nicht nur das Tor, sondern auch die direkte Ecke da. Also ich glaube, und Standards nicht vergessen, auch mit Dragoschin, einen, der bei Standards definitiv Standards auch eine Option sein kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da eher in Richtung mehr Tore geht, denn die Belgier dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, das war schon sehr unglücklich, diese Auftaktniederlage. Also sie haben sich schon einiges rausgespielt, nicht nur die 2 aberkannten Tore, auch Doku hat richtig Betrieb über außen gemacht. Dementsprechend, ja, die Belgier müssen in dem Spiel und ich glaube, die Rumänen tun ihnen vielleicht unter Anführungszeichen den Gefallen, dass sie auch ein bisschen mitspielen. Weil das, glaube ich, ihrer Natur eher entspricht. Und deshalb bin ich da eher bei over 2,5. Ich kann mir echt vorstellen, dass da beide auch ihre offensiven Akzente setzen. Da bekommt man so rund um die 1,80. Und was ich auch spannend finde, für beide Treffen, also mindestens ein Tor der Belgier, mindestens ein Tor der Rumänen, bekommt man bis zu 1,98, also um die 2 rum. In die Richtung könnte auch was Interessantes sein.
Ich bin ehrlich, ich wäre sehr überrascht, wenn die Rumänen erneut die Null halten, auch wenn sie für ihre Abwehr ja ein bisschen berühmt sind, zumindest in der EM-Quali haben sie sehr, sehr wenig Tore kassiert, jetzt ja auch in der Vorbereitung wenig Tore kassiert, auch gegen die Ukraine. Also dieses leidenschaftliche, bissige, geschlossene Verteidigen, wo sich wirklich jeder in den Ball schmeißt, in den Gegner, jeder hilft sich gegenseitig. Das haben sie toll gemacht. bisschen Glück war und Spielglück war auch dabei hinten raus, aber wenn sie wieder die Null halten gegen die Belgier und die Belgier damit wieder kein Tor schießen würden, bin ich ganz ehrlich, wäre ich sehr überrascht, denn du hast es angesprochen, sie hatten hinten raus ja auch Pech, ne? Das eine ist Mini-Abseits und beim anderen, beim zweiten Lukaku-Tor, das nicht zählte, war ein Handspiel dabei. Da scheiden sich ja auch die Geister, ob es im Sinne des Fußballs ist, dass dieses Handspiel aberkannt wird. Also Belgien hatte genügend Chancen, auch aus dem Spiel heraus, da den einen Treffer oder mehr zu machen. Ich denke, sie werden auch gegen die Rumänen Chancen haben und es würde mich enorm, wirklich enorm überraschen, wenn Belgien erneut nicht trifft. Und wenn sie erneut nicht treffen, können sie natürlich auch nicht gewinnen. Und das wäre ja auch eine Überraschung vom Ergebnis her, denn sie gehen natürlich wieder als Favorit, als großer Favorit ins Rennen, auch ja trotz Rumäniens Auftaktsieg, trotz Belgiens Auftaktniederlage. 1,50er Quoten im Schnitt gibt es nur auf Belgien. Ist das nicht ein bisschen niedrig?
Ja, klar, wenn man jetzt das erste Spiel hernimmt, dann bei Belgien die Niederlage, bei den Rumänien im Sieg kann man so sehen, aber für mich sind die Belgier schon auch in dem Spiel jetzt der klare Favorit. Also nochmal, ich finde, man kann ein Spiel ja nicht immer nur rein am Ergebnis bewerten und da waren die Belgier jetzt, finde ich, gerade was das Spiel mit Ball, das Spiel im letzten Drittel betrifft, da haben sie schon einiges gezeigt und ich bin völlig bei dir. Ich kann es mir auch kaum vorstellen, dass die Belgier nochmal sozusagen in der Offensive so viel liegen lassen oder so viel Pech haben. Dementsprechend gehe ich da schon mit, dass die Belgier da eindeutig der Favorit sind, auch wenn die Rumänen mit sehr, sehr viel Rückenwind kommen, gar keine Frage.
Wenn sie der Favorit sind, könnte man natürlich auch direkt über den Handicap-Sieg tippen oder trauen wir uns das nicht? Denn 1,50er Quoten ist jetzt auch nicht so prickelnd im Dreiweg. Da ist für mich das Value nicht so gut und die Rumänen haben wirklich überrascht. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Favorit vielleicht ja eine kleine Befreiung feiern kann in Belgien und sie gewinnen, sagen wir mal 2-0, gäbe es beispielsweise schon 2,30er Quoten. Aber kann man diesen Rumänen, die so leidenschaftlich verteidigt hat, jetzt gleich eine Handicap-Niederlage andichten, antippen? Ich weiß es nicht. Also ich bin im Dreiweg ein bisschen hin und her gerissen oder vom Spielergebnis her, habe auch die Belgier als Favorit auf dem Zettel, auch weil ich einfach glaube, dass sie mit ja ein bisschen Wut im Bauch auftreten werden. Und normalerweise sollten sie sich vorne ein bisschen treffsicherer präsentieren. Und dann kann man natürlich auch zweimal treffen und vielleicht 2-0 gewinnen.
Ja, definitiv bin ich voll bei dir. Also die Belgier, nur aufgrund dieses 0-1 sollte man die jetzt nicht abschreiben. Die haben so viel offensive Qualität. Wir haben ja auch gesehen, was danach von der Bank kommt, was auch reinkam. Sorry. Und auch zum Beispiel De Ketelaere, der eine sensationelle Saison bei Atalanta hinter sich hat, der kam noch gar nicht rein im ersten Spiel. Also damit will ich nur sagen, sie sind auch personell in der Offensive sehr, sehr gut aufgestellt. Und jetzt hatten sie vielleicht das eine Spiel, wo sehr viel gegen sie lief, aber das bedeutet nicht, dass sie in der Offensive so schwach sind, wie sie jetzt vielleicht nach dem ersten Spiel wirken könnten.
Absolut. Also Belgien gewinnt zu 0. Übrigens gibt auch 2,30er Quoten. Wer es hier mit dem Favoriten hält, aber die 1,50 im Dreiweg nicht anspielen will, findet auch spannende Quoten bei anderen Tipps vor. So, wir verlassen diese Gruppe und gehen rüber zu Polen, Österreich. Das ist die Gruppe D. Das ist das erste Spiel der Gruppe D. Beide haben ihr Auftaktspiel verloren, beide aber auch sehr knapp, jeweils mit einem Torunterschied, ne? Die Polen nach Führung 1-2 gegen die Niederlande verloren durch ein spätes Weghorst-Tor, haben sich da gut aus der Affäre gezogen, ebenso gut aus der Affäre gezogen hat sich Österreich, aber auch da stimmte das Ergebnis nicht. Ein unglückliches Eigentor machte den Unterschied gegen die Franzosen. Heißt, zwei Verlierermannschaften treffen nun aufeinander, die aber keine schlechten Leistungen gezeigt haben. Polen gegen Österreich. Verlieren verboten gilt für beide, ne?
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, nicht nur verlieren verboten, sondern Sieg sehr, sehr erwünscht. Und da sind wir jetzt ja bei so einer typischen Konstellation, was eben bei so einer, also ich finde, Spiele muss man ja auch manchmal aufgrund der Konstellation in so einer Gruppe bewerten. Und da ist es jetzt ein wunderbares Beispiel. Du hast es ja wunderbar gesagt. Beide haben wirklich viel Gutes gezeigt, aber beide stehen halt erstmal mit 0 Punkten da. Die Österreicher haben es ja ganz klar formuliert. Für sie geht es darum, die Polen zu schlagen, also jetzt den Dreier einzufahren. Und auch die Polen nach ihrer Leistung, nach ihrer guten Leistung, werden ja auch irgendwie probieren, im Turnier zu bleiben. Und wenn wir jetzt daran denken, dass die Polen im abschließenden Spiel die Franzosen haben, wo ich mal sagen würde, nicht die angenehmste Aufgabe, glaube ich auch, dass die Polen früher oder später versuchen werden, ja, auf den Dreier zu gehen. Denn das ist halt nun mal die höchste Wahrscheinlichkeit in der Konstellation, vielleicht den Dreier einzufahren, der dir dann ja womöglich schon reichen könnte. Und dementsprechend finde ich, muss ich sagen, beide Treffen interessant. Denn die Polen haben mir offensiv gegen die Niederländer wirklich gefallen. Also ich fand die Polen bei den letzten Turnieren immer sehr bieder, aber diesmal war wirklich, da war Esprit drin, da war viele frische Elemente drin. Und die Österreicher, ja, also gegen diese abgezockten Franzosen, es ist wirklich sehr unangenehm und sie hatten trotzdem ihre Momente. Also ich glaube, die Österreicher sind sehr gefestigt in ihrem Stil, den sie spielen wollen. Und deswegen für beide Treffen gibt es um die 1,76, was ich ziemlich interessant finde.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wenn die Polen spielen, ob zwingend immer so viele Tore fallen und auch welche für die Polen. Das spielt einfach mit rein, dass wir sie bei den letzten EMs und WMs immer sehr, sehr negativ erlebt haben. Also im Sinne von, wie sie Fußball spielen, ne? Ein negativer Defensivfußball. Ich war auch ein bisschen positiv überrascht gegen die Holländer. Situativ hat Polen natürlich sehr, sehr tief wieder verteidigt, sehr defensiv, gut gestaffelt. Aber, du hast es angesprochen, sie hatten auch einige Umschaltmomente, die sie vor allem in der ersten Halbzeit, fand ich, wirklich nicht schlecht machten. Aber ob ich mich gleich traue, darauf zu tippen, dass sie auf jeden Fall treffen werden oder auf jeden Fall beide, bin ich mir nicht sicher. Für mich ist Österreich hier unterm Strich dann trotzdem der Favorit. Ich glaube an den Österreich-Sieg, ehrlich gesagt, weil sie mir ja toll gefallen haben unter Rangnick in den letzten Monaten, ne? Viele tolle Ergebnisse eingefahren, mit auch gutem Offensivfußball überzeugt. Und ich finde Zweierquoten vor, wenn ich auf die Österreicher tippe. Und das, allein, dass ich diese Quote vorfinde, ist für mich ja ein Grund, drauf zu tippen, weil ich das Value hier sehr gut finde und weil ich glaube, dass die Österreicher trotzdem einfach die bessere Fußballmannschaft sind, die jetzt auch natürlich ein bisschen Ergebnisdruck haben. Also sie müssen nach vorne spielen, sie wissen, das ist das vermeintlich leichteste Spiel in der Gruppe, das vermeintliche Spiel, das du zwingend gewinnen musst. Und deswegen setze ich hier am Ende dann tatsächlich auf den Österreich-Sieg. Aber wer weiß, vielleicht auch nur 1-0, 2-0 und dann ohne Polen-Treffer.
Kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir war eben der Gedanke, dass die Polen ja auch dadurch, dass sie mit 0 Punkten dastehen und das letzte Spiel gegen Frankreich haben, glaube ich, versuchen werden, irgendwann, vielleicht auch irgendwann zweite Hälfte, sollte es knapper Spielstand sein, dann auch versuchen, ein bisschen mehr für die Offensive zu tun. Denn nochmal, mit der Konstellation als Gruppendritter eventuell noch weiterkommen zu können, sind ja auch die Polen noch im Spiel. Und da, glaube ich, bin ich völlig bei dir. Für mich sind A, die Österreicher auch favorisiert und B, das, glaube ich, wird auch den Österreichern zugutekommen. Denn wenn sie so ein paar Gegenpressing-Momente haben, wenn sie die Polen vielleicht mal erwischen, dass sie nicht mehr in ihrer Ordnung stehen, dann bin ich mir sicher, dass sie sich auch noch mal mehr Chancen rausspielen als gegen Frankreich. Also ja, für mich ist Österreich auch der Favorit, aber aufgrund der Konstellation, dass die Polen, glaube ich, schon insgeheim völlig zu Recht auch nach der Leistung gegen die Niederländer versuchen, zumindest Platz 3 einzufahren, glaube ich schon, dass sie irgendwann auch ein bisschen offensiver werden und dann vielleicht eben auch dem österreichischen Tor immer mal näher rücken.
Dann, wenn wir unsere Kombi anspielen, also du erwartest ein Tor von der Polen, für uns beide ist aber Österreich der Favorit, wir beide haben also den Favoritensieg eher auf dem Zettel, gibt es eine super schöne Sache. Österreich trifft, kassiert aber ein Gegentor, gibt beispielsweise bei Interwetten sagenhafte Viererquoten. Also wirklich, da steckt ein Value dahinter, also ein 2-1 der Österreicher oder natürlich ein 3-1 oder höher und es gibt schon Viererquoten. Das ist für mich so der Geheimtipp unter den Tipps. Mal schauen, ob es ankommt, aber unterm Strich bleibt Österreich als Favorit und wir erwarten auch den Favoritensieg. So, wir bleiben in Gruppe D und gehen zum wirklichen Topspiel über, Christian. Niederlande gegen Frankreich. Das klingt eigentlich fast nicht nach Gruppenphase, das klingt ja schon nach Viertelfinale, oder?
Ja. Großartig. Ich würde sagen, Spanien, Italien ist schon einer der ersten Kracher, jetzt Niederlande, Frankreich. Das sind Spiele, die kann man sich für eine Gruppenphase nur so wünschen, in der Hoffnung, dass dann später ja auch noch solche Konstellationen in der K.O.-Phase früher oder später absolut kommen werden.
Ja, also wirklich ein Top-Spiel, auf das ich mich persönlich schon sehr freue. Erfreulich für beide natürlich, beide haben ja Auftaktspiel gewonnen. Ne? Wir haben es angesprochen, die Franzosen auch mit etwas Glück aufgrund des Eigentors, die Österreicher niedergerungen und die Niederlande hat eine Remontada, wie man auf Spanisch so schön sagt, also einen Comeback-Sieg hingelegt. Ich persönlich war trotz knappem Sieg der Niederlande von ihnen angetan. Ich fand ihr Spiel sehr, sehr erfrischend, sehr variabel, sehr fluide. Hatten ja auch einige Torchancen. Also es hätte ja gar nicht so spät erst fallen müssen, das Weghorst-Tor, das Joker-Tor durch den Hoffenheim-Stürmer. Also ich war persönlich angetan vom Spiel der Holländer. Die Franzosen, naja, haben Didier Deschamps-Dinge gemacht, hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Verwaltet und waren routiniert und haben ein bisschen mit der Handbremse gespielt und in Führung weiß man ja, sie riskieren nicht genug. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf dieses Duell, denn Ja, wer weiß, was passiert, wenn die Niederländer in Führung gehen sollten, dann müssten wir mal ein anderes Frankreich sehen, mit etwas mehr Courage nach vorne. Ne?
Ja, bin völlig bei dir, das ist, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das war Didier Deschamps-Fußball, aber den kennen wir jetzt halt. Also das, glaube ich, sollte uns nicht sehr überraschen. Also wer immer wieder Feuerwerk von den Franzosen erwartet, glaube ich, ist da einfach auf der falschen Spur. Mich hat aber schon unfassbar beeindruckt gegen Österreich, denn nochmal, die Österreicher, ich bleibe dabei, die kamen mit sehr guten Abläufen, mit viel Selbstvertrauen und wie ekelhaft, nenne ich es mal unter Anführungszeichen, dann die Franzosen auch zu bespielen sind, wenn sie wirklich im tiefen Block verteidigen, wenn die Thürams und die Offensiven auch mit nach hinten arbeiten, die Lücken schließen. Also die Franzosen sind da einfach abgezockt bis zum geht nicht mehr. Und deshalb, ja, mir haben die Niederländer auch sehr gut gefallen. Mich haben sie auch positiv überrascht, gerade wie viel sie kreiert haben. Aber ich habe mir mal die andere Seite der Medaille angeschaut. Sie haben gegen die Polen auch 7 Schüsse aufs eigene Tor zugelassen. Also sie waren schon auch, also dieser offensive Geist hat auch dazu geführt, dass in der Gegenbewegung einiges an Räumen da war. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, die werden ihren Stil jetzt gegen Frankreich anpassen. Ich glaube nicht, dass sie so hurra-mäßig spielen werden, denn dann geht es gegen Frankreich, kann es massiv in die Hose gehen. Aber was ich damit sagen will, die 3W-Quote auf Sieg Frankreich, das sind wir um 2,3. Und das ist für mich dann schon immer noch sehr, sehr interessant, weil für mich, ich bleib dabei, die Franzosen sind da mit Abstand beste Kader dieser EM. Auch wenn jetzt Mbappé auszufallen droht, haben sie gerade in der Offensive mehr als genug valide Alternativen und dementsprechend finde ich den Dreierweg auf Frankreich, auch wenn es gegen gute Niederländer geht, sehr interessant.
Ich muss da widersprechen oder besser gesagt dagegen halten. Ich favorisiere hier tatsächlich das Unentschieden. Mbappé könnte ausfallen, ne? Nasenbeinbruch, ich glaube die Maske steht noch nicht fest, welche er trägt. Er hat ja schon gefragt, welche soll ich tragen. Da gab es ja schon schöne Memes auf Social Media, dass er hier die Donatello oder die Turtles-Maske trägt. Ich weiß nicht, welche angefertigt wurde, ob schon eine angefertigt wurde, ob er noch Schmerzen hat, ob er überhaupt spielen kann. Er war zumindest am Rasen und hat, glaube ich, ein kleines Workout-Auslaufen gemacht am gestrigen Mittwoch. Aber es bleibt eben abzuwarten, ob er einsatzfähig ist. Falls nein, ist das natürlich eine herbe Schwächung für die Offensive. Und dann muss man schon sagen, Dembélé hat mir wieder nicht so prickeln gefallen, ist einfach nicht torgefährlich genug. Giroud würde sicherlich Mbappé im Sturmzentrum ersetzen. Man weiß, der weiß, wo das Tor steht. Das ist ein abgezockter Mittelstürmer, ein Routinier. Du kennst ihn sehr gut aus dem italienischen Fußball. Aber natürlich trotzdem eine Schwächung für die Franzosen. Und die Niederländer haben mir trotzdem auf dem Weg nach vorne auch so gut gefallen. Ich bin mir also nicht sicher, ob die Franzosen hier unbedingt als Sieger vom Platz gehen, auch weil ja Didier Deschamps Fußball heißt natürlich konservativ, riskieren sie viel, wenn es in der 70. noch 1-1 steht, wohl wissend, dass sie dann schon 4 Punkte auf dem Konto haben, bin ich mir all around nicht sicher und deswegen favorisiere ich hier tatsächlich den Unentschieden-Tipp am Ende. Geben wir nicht so häufig ab, weil natürlich auch riskant und gefühlt gab es wenig Unentschieden bei dieser EM, aber ich habe das Gefühl, dieses Spiel könnte wirklich am Ende Remis enden. Gut, also keine Widerrede von dir. Christian, ich dachte, jetzt kommt, nee. Frankreich ist der Favorit, das geht nicht unentschieden aus. Aber dein Stillschweigen nehme ich als wohlwollende Zustimmung.
Ja, ein Satz noch dazu. Du hast das jetzt sehr wunderbar auf den Punkt gebracht. Klar, die Konstellation auch, dass die Franzosen auch mit 4 Punkten, glaube ich, sehr gut leben könnten nach 2 Spielen. Im Wissen, dass sie dann ja die Polen im letzten Spiel haben und die Niederländer es mit den Österreichern noch zu tun bekommen, kann ich absolut nachvollziehen, dass dann Teamvorsicht vielleicht bei den Franzosen auch waltet. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Qualität der Franzosen einfach auch so ausgeprägt ist, dass sie auch starke Niederländer dann trotzdem auch bezwingen können.
Und ich würde mich freuen, wenn mein Unentschieden-Tipp, selbst wenn am Ende ankommt, aber mit ein paar Toren ankommt, zum Beispiel mit einem flotten 2-2. Ich glaube, da würde der neutrale Fußballfan sich sehr drüber freuen. 2-2 heißt natürlich beide Treffen und over 2,5 Tore. Und in dieser Kombi weiß man ja, findet man oft schöne Zweierquoten vor oder mehr. Also wer weiß, das ist so ein Tipp, den ich hier dann auch am Rande noch mit abgeben möchte. In der Hoffnung, dass wir weniger Didier Deschamps-Fußball sehen und mehr ein bisschen, ja, passend zu dieser EM, ne? Sind zwei sehr offensiv ausgerichtete Mannschaften, denn gab's ja bei dieser EM sehr, sehr häufig. So, bevor wir überleiten zur nächsten Gruppe F, noch ein kurzer Hinweis, denn wir besprechen hier natürlich jetzt im Audioformat die EM. Ihr wisst natürlich sicherlich, dass ihr auch im Videoformat von der Wettbasis beliefert werdet. Beidfüßig heißt das Format, gibt es auf der Wettbasis selber eingebaut als Video und natürlich auf YouTube mit wechselnden Gästen. Guido Buchwald ist da häufig dabei, der Kollege Fuß moderiert das Ganze, also ein sehr, sehr schönes Expertenformat mit auch vielen Vorschauen, mit Insider-Infos, mit Wetttipps, mit Prognosen, mit Quoten etc. Also schaut gerne mal auf YouTube oder der Wettbasis selber vorbei. Und auf der Wettbasis gibt es natürlich auch die Spielvorschauen in dargeschriebener Form von den Kollegen, die da als Redakteure fungieren und die Artikel schreiben. Also auf der Wettbasis gerne vorbeigucken, wenn ihr nicht nur unsere beiden Tipps, Prognosen und Einschätzungen haben wollt, sondern auch die der anderen Kollegen. So, wir haben gesagt, wir gehen nach Gruppe F auf den Samstag. Georgien gegen Tschechien. Ich will niemandem zu nahe treten, Christian, aber klingt nicht ganz so klangvoll wie Niederlande gegen Frankreich, ne?
Ja, da bin ich bei dir, aber wenn wir uns an das Spiel Georgien gegen Türkei zurückerinnern, dann würde ich mal sagen, war das eines der emotionalsten oder ich weiß nicht, eines der energiegeladensten, also wirklich großartiger Fußball. Dementsprechend ja, mit Niederlande gegen Frankreich von den Namen her können sie nicht mithalten, aber ich freue mich sehr drauf.
Vor allem, weil man ja gesehen hat, die Underdogs, Christian, bei dieser EM, die sorgen ja wirklich für Furore im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? War jetzt nicht nur, weil Rumänien gewonnen haben, sondern wirklich auch die Georgier, die Albaner haben für Furore gesorgt. Ne? Die Tschechen hatten Portugal am Rande der Niederlage oder zumindest des Punktgewinns. Die Türkei hat ein tolles Spiel geliefert, also die eher kleineren Nationalmannschaften. Die Slowakei habe ich jetzt auch nicht erwähnt, die haben ja auch einen Sieg eingefahren. Also auch wenn die Namen der Nationalteams nicht immer so glorreich und klangvoll sind, der Fußball kann ja wirklich auch begeistern sein. Und deswegen bin ich auf Georgien, Tschechien dann schon gespannt, auch wenn es nicht das klangvollste
Duell ist. Ja, definitiv. Und ich würde dann gleich mit dem Georgier anfangen, denn das war wirklich, finde ich, das war mitreißend teilweise, was sie da gespielt haben. Auch wie sie nach Rückstand noch dagegen gehalten, was sie sich rausgespielt haben. Und wenn ich hatte schon vor dem Turnier, muss ich sagen, gutes Gefühl bei den Georgiern, weil ich finde, sie haben eine extrem spannende Achse. Es ist vielleicht nur eine kurze Achse, aber ich finde, in dem Turnier kann es viel ausmachen. Ich meine damit einen sehr starken Torhüter mit Mamardashvili und vorne drin einfach zwei Stürmer mit Kvaratskhelia von Napoli und Mikotadze. Mikotadze hat ja auch gleich schon getroffen. Also das muss ich sagen, wenn du eine geordnete Mannschaft hast, wie die Georgier haben, wo wir jetzt gesehen haben, haben eine gute Struktur, sind fleißig und haben dann sowohl im Tor als auch vorne drin Ausnahmespieler, dann finde ich, ist das eine gute Kombi, gepaart auch noch damit, dass sie logischerweise immer als Außenseiter mehr oder weniger ins Spiel gehen. Also ja, die Georgier, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die jetzt auch im zweiten Spiel an diese Leistung anknüpfen und deshalb, was mir da sofort ins Auge gefallen ist, ist die doppelte Chance. Also die Georgier sind komplett als Außenseiter gegen die Tschechen gesetzt und für die doppelte Chance, also Sieg Georgien oder Remis, bekommt man bis zu 2,2. Und das muss ich sagen, finde ich sehr spannend. Auch wenn die Tschechen, bin ich bei dir, es gegen die Portugiesen sehr gut gemacht haben. Aber ich glaube, gegen den Gegner wie Georgien, wo sie dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr das Spiel machen müssen, traue ich den Georgiern da definitiv zu, das Spiel nicht als Verlierer zu verlassen.
Ich bin da tatsächlich bei dir. Ist natürlich nicht abgesprochen hier, wie immer, auch wenn Julius und ich die Spiele besprechen. Und wir sind da auf der gleichen Spur, würde ich jetzt sagen. Ich habe auch das Gefühl, die Georgier könnten hier vielleicht auch für eine kleine Überraschung sorgen, denn sie sind der Underdog, das zeigen die Quoten ganz klar auf, ne? 4,80er Quoten im Schnitt auf Georgien, 1,70er nur auf Tschechien. Also ich muss auch ehrlich sagen, die Tschechenquote gefällt mir gar nicht und ich finde es auch überraschend, dass sie bei den Wettanbietern als so klarer Favorit ins Rennen gehen. Also ich habe hier wirklich mindestens Zweierquoten erwartet und wir sprechen hier eher so von 2,50 roundabout und auch bei Georgien eine weniger hohe Quote auf den Dreiweg-Sieg der Georgier, also vielleicht eine Dreierquote. Deswegen finde ich, ist das Value auf Tschechien schlecht und das Value auf Georgien enorm gut. Und das ist jetzt nur so aus Tippsicht, aus Fußballschausicht muss ich sagen, ich war von den Tschechen spielerisch dann doch eher enttäuscht. Ja, sie hatten Portugal große Probleme bereitet. Sie hätten hinten raus wahrscheinlich den Punkt vielleicht verdient gehabt und Portugal viel wenig ein. Aber ich fand im Ballbesitz, vor allem in der zweiten Halbzeit, Tschechien wirklich sehr, sehr bieder, sehr, sehr einfaltlos und auch teilweise ein bisschen limitiert. Und die Georgier haben mir also spielerisch sowieso besser gefallen in ihrem ersten Spiel. Da war auch nochmal mehr Leidenschaft. Sie haben sich mehr zugetraut. Also ich fand sie auch inspirierter, fußballerisch stärker und von daher auch mit Blick auf diese soften Faktoren finde ich es umso bemerkenswerter, dass es 4er-Quoten auf Georgien gibt und 1er-Quoten auf die Tschechen. Und neige dann auch, wie du, ganz klar dazu, dass man so sagt, man geht vielleicht ins Risiko, Aber sogar auf den Georgien-Tipp im Dreiweg zu gehen bei solchen Quoten kann sich wirklich lohnen.
Ja, ist definitiv spannend. Da bin ich völlig bei dir, weil die Georgier wirklich auch, nicht nur den leidenschaftlichen Auftritt, sondern finde ich auch einen fußballerisch sehr, sehr ansehnlichen gezeigt haben. Und ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen kann, warum sie von diesen sozusagen von dieser Art jetzt im zweiten Spiel runtergehen sollten oder weggehen sollten. Sie waren so nah dran und ich glaube, dass sie dann so ähnlich wie die Rumänen, habe ich vom Gefühl her, dass die dann diesen Weg auch weitergehen werden. Und dementsprechend, wenn sie vielleicht nicht zu sehr dann aufmachen und die Tschechen zu Konter einladen, sehe ich das auch, sehe ich die Georgier da wirklich absolut auf Augenhöhe, fußballerisch mit den Tschechen.
Absolut. Also wir erwarten hier wieder forsche Georgier, möglicherweise mindestens einen Punkt holen, vielleicht sogar den Sieg. Nötig hätten es natürlich beide, denn beide haben noch 0 Punkte auf dem Konto. Also da wird es hitzig zugehen, da wird es spannend sein. Thema hitzig, Thema spannend. Kann man auch als Überleitung nehmen für Türkei gegen Portugal. Denn hitzig war es auf jeden Fall beim Türkei-Spiel, spannend auch. Spannend war es auch beim Portugal-Spiel gegen die Tschechen. Also hitzig und spannend. Passt perfekt auf Türkei-Portugal, das letzte Spiel in unserer Besprechung.
Ja, da bin ich voll dabei. Und beide logischerweise kommen erstmal mit 3 Punkten daher, was sehr, sehr angenehm ist, glaube ich, gerade aus Türkei-Sicht. Und deswegen glaube ich, dass die Türken, wir haben es ja angesprochen, das Türkei-Georgien-Spiel, das war wirklich phasenweise ein wildes Hin und Her, fast so ein bisschen, losgelöst von alten Leinen. Und da glaube ich aber jetzt aber stark dran, wir werden jetzt gegen die Portugiesen ganz andere Türken sehen. Und die Benchmark für mich ist da das Vorbereitungsspiel wenige Tage vor EM-Beginn gegen die Italiener, das die Türken in Bologna gespielt haben. Das ging 0-0 aus und da haben sie wirklich sehr strukturiert verteidigt gegen einen großen Namen, auch versucht, dem sozusagen die Räume eng zu machen. Und ich gehe fest davon aus, dass jetzt mit den 3 Punkten im Rücken, die sie ja schon geholt haben, dass wir diese Türken gegen die Portugiesen sehen werden. Nämlich sehr versuchen, den Portugiesen auch das Leben schwer zu machen, so wie es die Tschechen ja auch gemacht haben. Und ich glaube auch, dass wir da dann nicht unbedingt viele Tore sehen werden. Denn wir haben es gesehen, die Portugiesen, auch wenn sie viel Ballbesitz haben, auch wenn sie große Namen haben, so einen tiefstehenden Gegner zu bespielen, das ist auch für die Portugiesen nicht ohne. Und deshalb finde ich, fürs unter 2,5 bekommt man bis zu 2,2. Das finde ich sehr interessant, weil, wie gesagt, die Vorgehensweise der Türken, glaube ich, eine ganz andere sein wird als gegen die Georgier.
Das hat, glaube ich, einen Grund, dass es zweier Quoten aufs Under gibt, weil ich aufs Over gehe, wie viele andere sicherlich auch. Deswegen sind ja die Quoten so. Ich erwarte hier ein bisschen einen Schlagabtausch, Christian. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass es wieder ein bisschen, die Türkei wird wieder mit, ich weiß gar nicht, habe jetzt nicht nachgeguckt, wo das Spiel stattfindet, aber sicherlich 80% der Zuschauer im Stadion werden die Türkei anfeuern und wirklich nach vorne treiben. Und das macht einfach was mit der Mannschaft, wenn sie da quasi Heimspiel hat, ne? Das haben auch die Spieler gesagt. Wir sind der zweite Co-Gastgeber in diesen, bei dieser Euro. Und dass wirklich der Funke überspringt zwischen Fans und Mannschaft im Stadion und dass die Türkei dadurch nochmal angetriebener ist. Und die Portugiesen haben ja gezeigt, so richtig sattelfest waren sie jetzt hinten auch nicht immer, wie ich fand. Du kannst denen beikommen. Die Türkei hat auch gute individuelle Klasse und wird leidenschaftlich alles reinschmeißen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier ein paar Törchen fallen. Also wenn es ein frühes Tor gibt, wird das Spiel eh nochmal, glaube ich, ein bisschen wilder und offener. Und deswegen erwarte ich hier tatsächlich eher Overtore als Over 2,5, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch wieder mit der Kombi Over 2,5 und beide treffen, denn beide besitzen über individuelle Klasse, beide, glaube ich, spielen auch gerne nach vorne, auch wenn die Türkei vielleicht etwas abwartender agieren wird und Portugal mehr vom Ball haben wird. Aber Over 2,5 und beide treffen ist hier ein Tipp, den ich auf dem Zettel habe. Und am Ende, vielleicht sind die Tore wieder ausgeglichen, im Sinne von auf beiden Seiten gleich viele. Also ich spekuliere ein bisschen erneut aufs Remis hier.
Ja, schau, da haben wir gleich mal ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen. Ist ja gut so. Was ich auch noch interessant finde, eben aus meiner Theorie heraus, dass die Türken eben das Ganze gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, sich erstmal sehr strukturiert anschauen werden, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass in der zweiten Hälfte, was die Tore betrifft, wir einfach mehr zu sehen bekommen. Weil vielleicht auch in der ersten Hälfte, womöglich sogar mit einem 0-0, da bräuchte es in der zweiten Hälfte nur noch ein einziges Tor, egal auf welcher Seite. Und bei Interwetten bekommt man für mehr Tore in der zweiten Hälfte eine 2,1, was ich nochmal aufgrund der Gruppenkonstellation auch interessant finde, denn beide stehen mit 3 Punkten erstmal gut da. Ich glaube nicht, dass beide von Minute 1 an Hurra-Fußball spielen müssen, weil sie einfach auch sich eine gute Ausgangsposition für dieses zweite Spiel erspielt haben und dementsprechend vielleicht eine bisschen vorsichtigere erste Hälfte, um dann in der zweiten Hälfte, egal von welcher Seite, eher auf Sieg zu gehen, auch eine interessante Quote.
Sehr schön. Dann hätten wir hier diesen zweiten Spieltag in den Gruppen E, D und F im Kasten. Unsere erste Folge gemeinsam, wo du mal nicht als Experte, sondern wirklich als Co-Host an meiner Seite warst. Hat Spaß gemacht, Christian. Ne? War schön, war ein eingespieltes Duo. Ich glaube, über die Teamleistung sind wir hier zu einem guten Spiel gekommen. Also vielen Dank. Und wir werden uns vor allem bald wiederhören, Christian. Denn übermorgen schon steht die nächste Folge an. Die nächsten Spiele natürlich. Und am dritten Spiel dann in dem Fall. Und die werden auch wieder wir beide begleiten. Also sehr viel Spaß hat das gemacht. Und abschließend gibt's noch den Hinweis von mir. In Deutschland sind Sportwetten für Personen unter 18 Jahren nicht erlaubt. Wenn ihr Probleme habt mit Sucht etc., geht bitte gerne auf check-dein-spiel.de. Da wird betroffenen Angehörigen und Interessenten mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Da findet ihr auch eine Telefonnummer für telefonische Beratung im Falle von Sucht und anderen Spielproblemen, oder auf dhs.de gibt es auch eine Beratungsstelle. Also safer spielen, wie ihr wisst. Das hier ist ein Podcast, der natürlich auch ein bisschen Lust auf den Fußball machen kann, soll aber eben auch ja mit Vorsicht zu genießen ist, wenn es um Thema Spielsucht geht. Das nur der abschließende Hinweis. Und ansonsten hören wir uns wieder in 2 Tagen. Bis dann. Ciao, ciao.